Dann war spontan. Und es war angenehmer, weil ich nicht so viel Gedanken machen müsste. Ich muss einfach hier kommen, das ist alles schon klar. Dieses Mal hatte ich ein bisschen längere Zeit gehabt, um zu überlegen, was ich sagen wollte. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das das Thema, mitten im Sommer sowas zu machen oder zu erzählen? Ich brauche meine Folie. Ja. Ich habe als Thema ein Leben in der Kraft der Auferstehung. Deswegen habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ist das wirklich das Thema für den Sommer? Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ich gedacht habe, ja, ist genau richtig. Ein Leben in der Kraft der Auferstehung. Hilmer hat vor einigen Wochen gesagt, dass ihr hier sitzt, heute, Sonntag, in Worms, im Gottesdienst, ist kein Verdienst von euch selber, sondern einige Leute, viel, viel Jahre vorher, haben das Evangelium irgendwann gegeben, weitergegeben und weiter, bis hier nach Worms kam. Ich weiß nicht, wo ihr zum Glauben gekommen seid, aber mindestens sitzt ihr hier. Und dass es sogar am Sonntag ist, ist auch nicht ein Verdienst von uns selber, sondern einige treue Christen, jüdische Christen am Anfang, haben geschafft, das Evangelium damals weiterzugeben. Und es hat auch ein Grund, dass wir am Sonntag sitzen, nicht am Samstag, weil am Sonntag Jesus auferstanden ist. Und deswegen ist irgendwann Sonntag als Tag des Herrn geworden. Hilmer hat auch gesagt, und das hat mich auch schon bewegt, weil ich merke das auch, er hat gesagt, demnächst starten Sie ein Erwachsener Bibelschule oder irgendwas Ähnliches hat er gesagt, weil er der Meinung ist, oder mindestens die Pastoren der Meinung sind, dass so viel, wir haben viel erfahren als Christen, aber er ist der Meinung, dass es fehlen uns oft die Verbindungen oder bestimmte Einzelheiten, die so wichtig sind für unser Glaubensleben. Ich werde euch einfach ermutigen, wenn es startet, dabei zu sein, Auffrischung für manche und dann vielleicht für andere nur eine Bestätigung für was sie schon wissen. Wird wichtig und wird interessant. Aber das Ziel dabei ist, dass wir eine neue Liebe zu der Bibel bekommen. Eine neue Liebe zu der Bibel. Weil die Bibel ist aktueller als je und antwortet unsere Fragen auch heute noch. Nicht nur damals, sondern heute noch. Und jemand hat gesagt, dass die Menschheit hat große Fragen. Und ich bin seit 2,5 Jahren unterwegs, einige von diesen Fragen zu beantworten. Und die große Fragen der Menschheit, einer hat gesagt, 5 Fragen sind sie. Die erste Frage ist, wer bin ich? Zweite, woher komme ich? Warum bin ich hier? Was kann ich überhaupt? Und wohin gehe ich von hier? Die sind teilweise so meine eigenen Worte drin. Wohin gehe ich von hier? Woher komme ich? Wer bin ich? Eigentlich die ersten 2, kann man sagen, hat mit Identität zu tun. Was ist meine Identität? Was ist mein Auftrag und was sind meine Gaben? Es fehlt ein N. Und was ist die Zukunft für mich? Diese Fragen beschäftigt die Menschheit. Und Gott hat das so auch gewollt, dass es so passiert, dass wir diese Frage mit uns rumschleppen, damit wir zu ihm finden. Was ist meine Identität? Und heutzutage denke ich, sie sind keine neuen Kenntnisse, aber wir werden bombardiert mit Fragen, wir werden bombardiert mit Einstellungen, und wir müssen Antworten haben für all diese Fragen, die Leute haben. Manche sehr existenziell. Im Moment ist die Frage der Identität sehr, sehr, sehr wichtig. Manche fragen sich, bin ich eine Frau, bin ich ein Mann? Oder bin ich eine Frau, Mann? Alle diese Fragen begegnen manchen und sie kommen zu uns und möchten auch Antworten haben. Und deswegen wäre es wirklich interessant für uns, einfach zu lernen, was die Bibel dazu steht, dazu sagt. Eine Sache habe ich gemerkt, als ich die Anfangszeiten, als Hilmar so ein bisschen mit seiner Predigt eingezettelt hat, festgestellt habe, ist, dass die Apostel, immer wenn sie gepredigt hatten, haben sie über die Auferstehung erzählt. Es war kein Predigt ohne Auferstehung. Schauen wir, was Petrus gesagt hat, und wir werden merken, dass Petrus auch über die Auferstehung schon was gesagt hat. Paulus, der früher Saulus war, hat in seinen Predigten auch immer über die Auferstehung was gesagt. Das heißt, die Auferstehung hat eine wichtige Rolle gespielt in der Verkündigung. Und ich frage mich eigentlich, wie ist es bei uns? Wie oft erzählen wir von der Auferstehung? Wie ich ein Problem hatte mit meinem Thema, kann man über Auferstehung mitten im Sommer erzählen? Es ist nicht eine Ostergeschichte. Aber ich war der Meinung, es ist genauso wichtig. Das heißt, die Auferstehung hat eine wichtige Rolle gespielt. Ich behaupte sogar, dass diese Auferstehung eine Geschichte oder das Ganze weiterzuerzählen ein wichtiger Impuls war, für die Apostel weiter zu kommen mit der Botschaft. Und deswegen ist es interessant, dass Paulus auch immer wieder über die Auferstehung was erzählt hat und gesagt hat. Und hier in diesem Vers, was mein Predigtvers ist, ist geschrieben worden in einer Zeit, wo Paulus in großer Bedrängnis war. Man behauptet, er ist im Gefängnis gewesen. Man weiß nicht, welche Art von Gefängnis das war, aber er war im Gefängnis und hat seine Gemeinde, die er gegründet hat, ich denke, die erste Gemeinde in Europa, in Nordgriechenland, in Philippi, hat hier einen Brief geschrieben. Und in diesem Brief hat er versucht, in dieser Situation Hoffnung für die Gemeinde zu geben. Ihnen Hoffnung zu geben, er hat gesagt, es ist nicht so schlimm. Ja, ich bin im Gefängnis, aber es ist nicht so schlimm, wie ihr denkt. Sogar jetzt, dass ich im Gefängnis bin, hat es geklappt, dass viele Leute auch Mut gefasst haben und predigen weiter. Manche mit schlechten Motiven, nicht alle mit den richtigen Motiven, manche mit schlechten Motiven, predigen weiter, aber egal. Jesus wird verbreitet und erzählt und sagt, eigentlich würde ich gern sogar sterben. Es wäre schöner, wenn ich beim Herrn bin. Aber ich denke, es wäre gut, wenn ich hier bleibe, weil ich dadurch kann ich euch dann ein Stück weit helfen. Und ein Punkt sagt hier, und das ist sehr interessant, dass jemand wie Paulus, der so viel erlebt hat, und eine Situation, wo er selber nicht so sicher war, aber Optimismus verbreitet hat, nochmal sagen, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich in seinem Tod gleichgestaltet werde. So hoffe ich auch, zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Philipper 13. Der kommt wieder auf dieses Thema Auferstehung und erzählt davon. Sehr, sehr interessant. Eigentlich hätte ich gedacht, der Paulus wird sagen, jetzt habe ich alles gewusst, was Jesus tut, ich kenne ihn, aber der hat immer gesagt, ihn will ich kennen und die Macht seiner Auferstehung. Wir haben im Hauskreis, mit dem Hauskreismagazin, nach Ostern diese 7 Einheiten von dem Auferstandenen geprägt, was Osterleute anders machen. Wir haben über Maria von Magdala gelesen, vorher, nachher. Wir haben über den Zweifler Thomas gelesen, wie er so gezweifelt hat, also, obwohl so viele Leute ihm erzählt haben, dass Jesus ihnen erschienen ist, hat er gesagt, nee, ich glaube das nicht. Das muss wirklich Mut sein oder jemand muss selbstbewusst sein, um das alles in Zweifel zu ziehen, zu sagen, wenn ich ihn selber nicht gesehen habe, dann glaube ich euch gar nicht. Er hat es gemacht, aber als sie Jesus begegnet ist, ist was Radikales bei ihm auch passiert. Die meisten von euch vielleicht wissen nicht, dass Thomas später Missionar in Indien war. Habe ich von verschiedenen Leuten gehört. Der hat das Evangelium nach Indien gebracht. Und es gibt sehr viele Kirchen in Indien, die nach ihm genannt worden ist. Was Osterleute anders machen. Petrus, auch so einer, der vorangeht, aber irgendwann die Hose voll hatte aus Angst und begegnet den auferstandenen Christus. Und fast zwei Monate später steht hier mittendrin und erzählt und nennt gerade den Mann, den ihr gekreuzigt habt, der ist auferstanden. In seinem Namen predigt ihr. Ganz, ganz toll. Was vorher und nachher ist, wenn Leute den lebendigen Christus treffen. Ich habe so drei schnelle Ideen noch dazu. Die Auferstehung soll der Motor sein. Entschuldigung, ich sehe sie dann ab und zu, sobald es dann, wenn ich es zweimal lese. Der Motor des Evangeliums. Das heißt, ohne Auferstehung hätte viel von dieser Apostel nicht weitermachen können. Ein Thomas wäre ein Zweifler geblieben und wäre nie auf die Idee gekommen, weiterzugehen in Indien, das Evangelium zu geben. Petrus wäre weiterhin ein Wischiwaschi-Mensch, ohne diesen Mut, die Gemeinde in Jerusalem überhaupt zu leiten. Es gab andere Leute, die wir manchmal übersehen, wenn wir schnell die Bibel lesen, wie ich gerade schnell über meine Präsentation gelesen habe. Jakobus, der Bruder von Jesus, hat ihn auch nicht geglaubt. Aber Jesus ist Jakobus erschienen. Und manche glauben, dass Jakobus auch Leiter von der Gemeinde in Jerusalem war. Das heißt, wenn Leute den lebendigen Christus, der auferstanden ist, begegnen, werden sie in Bewegung gesetzt und sie machen Sachen, die sie nie gedacht haben, dass sie machen könnten. Und deswegen, alle diese Leute, Petrus, Thomas und auch Paulus, der den Vers geschrieben hat, die sind alle getötet worden, auf grausame Weise. Und man sagt, sie haben das nicht, es war keine kollektive Sache, wo sie gedacht haben, oh, da Petrus ist da und dann zu dritt halten wir und sagen, jetzt können wir alle sterben. Sie sind als Einzelne, das heißt, sie hatten alle ihr Auftrag genommen, sind unterwegs gewesen und wurden für ihren Dienst durch ihren Dienst getötet. Und das haben sie geschafft durch diesen Motor. Die zweite Idee, die Auferstehung, der Unterschiedmacher. Warum die Auferstehung immer wichtig war für den Apostel. Es macht einen Unterschied. Es gibt keine Religion in dieser Welt, die auf Auferstehung fußt, nur die christliche Glaube. Wir sind die Einzigen, die behaupten, dass unser Glauben beruht auf den Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Es macht einen riesen Unterschied. Es gibt so viele Leute, die sagen, ja, die Religionen sind alle gleich. Ja, so ein bisschen, wenn man denkt, dann ist es das Gleiche, Islam, Christentum, Buddhismus oder so. So denken die. Nein, das ist ein fundamentaler Unterschied, ob da hier über den Tod von Jesus gesprochen wird und seine Auferstehung. Da kommt eine Gabelung. Dieser fundamentale Unterschied ist ein Unterschiedmacher, nicht nur in den Blick von den Religionen in der Welt, sondern auch in den Einzelnen, uns als Gläubige. Es gibt Leute, die sehr fromm sind, aber sie sind nicht gläubig. Sie haben ein bisschen was gehört von Christentum, ja, und dann sagen sie, ich bin gläubig. Sie haben aber den lebendigen Christus noch nicht getroffen. Es gibt kein Vorher und Nachher. Ich denke und ich vermute, oder ich behaupte, nicht vermute, behaupte, dass wenn man Christus getroffen hat und sagt, ich bin gläubig, in Form von, ich habe ihn wirklich aufgenommen, und ich komme kurz dazu, merkt man selber einen Unterschied. Man merkt, wie vielleicht wirst du nicht sofort alles ändern, aber du merkst sofort, dass deine Ansichten ändern. Du merkst sofort, dass du erkennst, dass du nicht mehr schaffst, selber aus deiner Kraft alles zu machen. Man fängt an zu beten. Und Gebet alleine ist eine Unterwerfung oder eine Art zu sagen, ich schaffe das nicht, ich brauche dich. Das allein macht einen Unterschied. Aber es gibt fromme Leute, die auch beten, aber sie sind noch nicht gläubig. Und ich würde einfach so bitten, dass wir uns einfach prüfen. Es war sehr interessant in der Zeit von Jesus, dass die Leute immer wieder mit Fangfragen kamen. In Matthäus 12 wurde eine Frage, nachdem Jesus am Sabbat jemanden geheilt hat, hat er Stress bekommen mit den Pharisäern. Er dürfte das nicht. So viel Stress, dass Jesus von diesem Ort weggegangen ist. Wollte nicht mehr. Ist weggegangen und dann kam er irgendwo anders und da war jemand krank und er hatte diesen Person nochmal geheilt. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten hatten nichts Besseres, als ihn zu fragen, kannst du uns ein Zeichen geben, dass du von Gott kommst, nachdem sie alles gehört und gesehen haben. Das ist so interessant, dass die Leute immer wieder solche Fragen mitkamen. Gibst du uns ein Zeichen? Was hat Jesus gesagt? Ich habe das aufgeschrieben. Er hat gesagt, was seid ihr nur für eine böse und gottlose Generation? Ihr verlangt nach einem Beweis, doch den werdet ihr nicht bekommen. Ihr und eure Zeitgenossen werden nur das Wunder sehen, das am Propheten Jona geschah. Und was ist beim Propheten Jona geschah? Jesus hat das weitergeführt. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches. Ebenso wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in den Tiefen der Erde sein. Jesus hat gesagt, die Auferstehung wird das Zeichen sein, dass ich von Gott gekommen bin. Nicht nur sein Tod, sondern 3 Tage im Bauch oder in Mitte der Erde. Und Jona ist auch aus diesem Fisch rausgekommen. Das heißt, er hat wirklich gesagt, das einzige Zeichen, was ihr habt oder haben wird, ist eigentlich die Auferstehung. Da werdet ihr sehen, dass ich von Gott gekommen bin. Drittens, die Auferstehung ist die Hoffnung für alle Zeit. Auch eine sehr wichtige Sache für uns und unsere Beziehung zum Thema Auferstehung. Und warum wir vielleicht uns davor scheuen, oft davon zu reden, weil wir vielleicht Angst haben, plötzlich werden wir als komisch betrachtet von Leuten. Wir können viel erzählen. Das christliche Glaube, ja, Liebe für die Nächste und so, Hilfe einander und füreinander da zu sein. Aber wenn es um jemand ist gestorben und wirklich auferstanden, leiblich auferstanden, da merken wir das sofort, unsere Stimme und unsere alles gehen nach unten. Aber das ist so wichtig, weil es ein Unterschiedmacher ist und gleichzeitig die Hoffnung für alle Zeit ist. Da hat Paulus noch erklärt. Ich liebe diesen Mann, Paulus, weil er von einem Verfolger von Christen zu einem Schreiber von Evangelium geworden ist. Ein Mann, der sich selber sagt, eigentlich bin ich der Falsche. Ja? Ich habe nicht verdient und hat sehr viele Sachen verstanden, weil das ist auch, was Gott uns sagt. Nicht unser Tun, nicht, was wir versuchen so zu machen, dass wir ihm gefallen, sondern eigentlich, was er uns vorbereitet hat und wir entgegennehmen oder wir das einfach annehmen. Das ist das Wichtigste. Und Paulus hat das erkannt. In dieser Vers werde ich hier lesen, ist so lang, ich wollte einfach, dass ihr mitliest, wenn es geht. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn, noch euer Glaube. Wir werden dann als falsche Zeugen für Gott entlarvt, denn wir hätten gegen die Wahrheit bezeugt, dass er Christus von Tod auferweckt hat, den ihr doch gar nicht auferweckt hat, wenn wirklich die Toten nicht auferweckt werden. Interessanter Weg zu schreiben. Wenn die Toten nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, ist dann verloren. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Nun aber ist Christus von Tod auferweckt worden. Und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Durch einen Menschen kam der Tod, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung vom Tod. Alle Menschen gehören zu Adam, darum mussten sie sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt werden. Die Hoffnung für alle Zeit. Ich habe das ein bisschen zusammengefasst. Ohne Auferstehung ist der Glaube sinnlos. Deswegen ist es wichtig, dass wir das erkennen, das wissen, worum es geht und aus dieser Kraft unsere Botschaft weitergeben. Ohne Auferstehung sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Schade. Wir sind bedauernswerter, wenn es keine Auferstehung geben würde. Ohne Auferstehung sind alle Gestorbenen verloren, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Wir sind verloren. Und ohne Auferstehung ist keine Zukunft mit Gott für die Menschheit. Das zeigt, wie wichtig das ist. Und ich weiß, dass manche wissen das. Aber ich betone das wieder, dass wir wissen, welche Rolle das spielt. Dass wir nie das vergessen. Das heißt, unser Glaube hat einen Sinn, weil Jesus auferstanden ist. Und wir sind nicht bedauernswert, sondern wir dürfen uns glücklich schätzen wegen der Auferstehung. Weil wir hoffen nur nicht auf diese Zeit, die Zeit, sondern darüber hinaus. Und wir haben die Hoffnung, dass wir die Gestorbenen noch wiedersehen werden. Wegen der Auferstehung. Und wir haben eine Zukunft mit Gott. Wichtig für uns. Die meisten von den Aposteln haben mit ihrem Leben bezahlt, als sie behauptet, dass jemand auferstanden ist, gestorben und auferstanden ist. Sie haben mit ihrem Leben bezahlt. Wir brauchen keine Angst zu haben zurzeit. Keine Angst vom Tod. Vielleicht belächelt. Ich frage euch, wissen eure Klassenkameraden, wenn ihr Schüler seid, dass ihr wirklich glaubt, dass Jesus auferstanden ist? Glaubt, wirklich glaubt. Wissen eure Arbeitskollegen, dass ihr das glaubt? Oder schwebt es nur? Und ich will das nur betonen, weil es ist so wichtig, wenn wir das weitergeben können und dahinter stehen können, dass wir glauben, dass Jesus aus dem Tod auferstanden ist. Wissen Sie das? Wenn Sie das wissen, dann bin ich froh. Wenn nicht, dann wäre es Zeit, dass wir auch in dieser Richtung überlegen, ob wir da ein Stück weit weitergeben können, weil es macht wirklich einen Unterschied. Und ich bitte euch einfach, euch zu prüfen, weil es macht sehr viel aus, wenn wir von einem lebendigen Christus, der auferstanden ist, von den Toten glauben. Es macht uns so ruhig und so glücklich. Wir haben keine Angst, weder von diesen Zeiten, falls wir sterben müssen, wissen wir, wo wir hingehen. Es ist so eine Ermutigung für uns. Ich brauche nicht vor Menschen Angst zu haben, weil ich weiß, dass ich denen auch was geben kann, was sie vielleicht nicht haben. Und wenn sie gläubig sind, weiß ich, wir sind zusammen als Freunde, wir sind zusammen in einer Familie. Paulus beschreibt noch weiter, dass die Kraft, die Jesus auferweckt hat, ist die Kraft, die in uns wirkt. Diese Kraft ist am Wirken in unserem Leben. Es ist eine mächtige Kraft, die uns weiterbringen. Es hat nicht nur mit Macht zu tun, sondern Paulus hat wieder gesagt, dass ihr in sein Leiden auch ihn kennenlernen. Und ich rede nicht von Leiden, die aus Krankheit kommt oder irgendwas, sondern Leiden, wenn wir wirklich dahinter stehen würden, dass wir glauben, dass Jesus auferstanden ist. Wir glauben, dass er für unsere Sünde gestorben ist. Da werden wir vielleicht belächelt. Ich habe das erlebt in Heidelberg, ein Straßeneinsatz damals in Fußgängerzone von Pro Christ in Heidelberg. Kam ein Mädchen zu uns und hat gesagt, glaubt ihr wirklich, dass Jesus von Himmel wiederkommen wird? Er hat gesagt, ja, wir glauben das. Ich war nicht angefragt, aber jemand, wir glauben das. Sie hat so hämisch gelacht und die ganze Hauptstraße, die sind total komisch. Sie glauben wirklich, dass Jesus von den Himmel irgendwann kommen wird. Aber das ist eigentlich, was wir glauben. Wir glauben das. Ja? Und sie hat so gelacht und ist weggegangen. Schade, aber ich habe dann einfach so gebetet, dass sie das irgendwann erfährt, dass es ist eine Wahrheit. Ein Leben in der Kraft der Auferstehung macht uns ruhig. Ein Leben der Kraft der Auferstehung gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Wir werden bald Abendmahl feiern. Und Jesus hat das so schön, seine Auferstehung mittendrin platziert. Sehr, sehr schön. Ich werde später irgendwann von irgendeiner Predigt von jemandem aufgefallen, wie er dann beschrieben hat. Jesus sagt, wenn ihr jetzt das Brot und den Wein, das Brot isst und den Wein trinkt, dann denkt ihr an seinen Tod, bis er wiederkommt. In der Mitte steht seine Auferstehung, sonst Tod, Wiederkunft, wird nicht möglich, wenn keine Auferstehung in die Mitte kommt. Wenn wir heute hierher hingehen, um Abendmahl zu feiern miteinander, dann feiern wir auch seine Auferstehung. Wir feiern diese Kraft, die den Unterschied macht. Wir feiern die Kraft, die uns trotz Verlust von Freunden, Verlust von Partner, von Elternteil oder sowas, uns weiterhin die Kraft gibt, dass wir sie wieder sehen würden. Und ich habe vor 5 Jahren meine Mutter verloren und sie war eine gläubige Frau. Ich weiß nicht, ob ich hier erzählt habe. Sie war eine sehr gläubige Frau. Und als wir die Beerdigung hatten und alle erzählt haben, was meine Mutter für sie bedeutet hatte, ich saß da als ältester Sohn. Ich war so stolz. Ich kann jetzt sagen, ich könnte bei der Beerdigung nicht weinen. Ich war nur glücklich, weil ich wusste, wo sie ist. Und ich wusste auch gleichzeitig, was sie gemacht hat. Die Zeugnisse waren überwältigend. Und ich habe gesagt, wow, das habe ich sogar von meiner eigenen Mutter nicht gewusst. Aber ich denke, sie hat in der Kraft der Auferstehung gelebt. Und sie hat ihr Leben so danach gerichtet. Und ich wünsche und hoffe, dass wir alle das erkennen. Wenn du hier bist und nicht sicher bist, dass du wirklich den lebendigen, auferstandenen Christus in dein Leben haben, getroffen haben, vielleicht ein bisschen Frömmigkeit haben, wäre die Zeit, richtig festzumachen. Und wenn wir zu Abendmahl gehen, denken Sie dran, wir feiern seinen Tod, seine Auferstehung, bis er wiederkommt. Bist du dem Auferstandenen begegnet? Paulus sagt, Christus will ich erkennen, und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, so hoffe ich auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Philipper 3, 10. Amen.